Hey Leute, ich bin Mirjam, Reporterin bei Salon 5 und spreche heute über das Thema Missbrauchsvorfälle in der katholischen Kirche. Später rede ich auch noch mit Maximilian Strotzig, einem jungen Priester, der sehr stark in der Jugendarbeit tätig ist, quasi als Expertenmeinung. Bleibt also auf jeden Fall bis zum Ende dran, außer, und das ist mir jetzt wirklich wichtig, ihr fühlt euch nicht gut bei dem Thema. Dann schaltet bitte aus oder hört euch den Podcast mit einer weiteren Person an. Falls ihr Hilfe benötigt, findet ihr diese unter www.hilfe-portal-missbrauch.de. Oder bei Fällen im kirchlichen Umfeld sprecht bitte einen Missbrauchsbeauftragten, eine Missbrauchsbeauftragte an. Die findet ihr meistens auf der Webseite eures Bistums. Sonst starten wir jetzt. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wieso macht die so ein Thema? Das passiert hier eh nicht, ich habe damit nichts zu tun. Also erstens, ich finde es super wichtig, dass man so etwas anspricht. Ich persönlich spreche das an, weil in einer Nachbargemeinde von mir gab es einen Missbrauchsfall und da wurde mir erst bewusst, dass das überall und immer passieren kann und leider auch passiert. Aber zumindest kam das relativ spät raus und ich muss sagen, vor allem das hat mich echt schockiert. Darüber sprechen wir auch noch gleich im Interview. Weil eben die meisten Fälle nicht genau geklärt werden können, hat die Deutsche Bischofskonferenz oder auch DBK Forschungen eingeleitet. Die sogenannte MHG-Studie. MHG steht hier für die Forschungsorte, also Mannheim, Heidelberg und Gießen. Ich möchte jetzt ein paar Zahlen und Daten aus der Studie nennen. Dabei muss gesagt sein, dass es sich nur um Fälle in Deutschland handelt. Die Zahl der beschuldigten Geistlichen beträgt insgesamt 1670 in den Jahren 1946 bis 2014. Die Opfer der Taten wurden bei Auswertungen auf ca. 3.677 Kinder und Jugendliche geschätzt. Die Betonung liegt auf geschätzt. Die Dunkelziffer liegt, wie bei all solchen grausamen Verbrechen, leider viel, viel höher. Die Betroffenen waren im Durchschnitt 11,3 Jahre alt. Natürlich fragen sich jetzt viele, wieso etwas so häufig passieren kann, wie Opfer damit umgehen, was die Kirche dagegen tut, also Reaktionen und Präventionsmaßnahmen. Darüber habe ich mit Maximilian Strotzig gesprochen. Also los geht's mit dem Interview.
Salon 5. Herzlich willkommen zurück und ich habe jetzt auch den Gast da. Erstmal, wie geht's dir und kannst du dich auch vorstellen?
Danke, mir geht's super. Ich freue mich, dass wir uns heute Nachmittag hier treffen. Mein Name ist Maximilian Strotzig, ich bin 34 Jahre alt, komme gebürtig aus Bochum, bin also Kind des Ruhrgebiets. Wohne gerade in Mülheim mit zwei Kollegen in einer WG und bin Priester im Bistum Essen und bin mit einer halben Stelle Schulseelsorger am Schulzentrum am Stoppenberg und mit der anderen halben Stelle Diözesankurat bei der DPSG, also bei den PfadfinderInnen im Bistum Essen. Wir sind mit 8000 Mitgliedern der größte katholische Kinder- und Jugendverband und insofern habe ich in dem Bereich ganz, ganz viel mit dem Thema zu tun, worüber wir uns heute Nachmittag unterhalten wollen.
Super, dann bist du ja quasi Spezialist in dem Bereich. Bevor wir uns jetzt nur auf die negativen Dinge und was nicht so gut läuft beschränken, was sind eigentlich die eigentlichen Werte und was ist die Message, die eigentlich die katholische Kirche verbreiten möchte?
Ja, ich habe die Frage wird ja häufig gestellt, so was sind die Werte, die katholische Kirche vertritt und ganz häufig sind die ersten Werte, die vielen von uns einfallen, erstmal die eher konservativen Werte, die jetzt wenig dafür stehen, dass das Leben im Mittelpunkt steht, dass so etwas wie Liebe im Mittelpunkt steht. Die Kirche, egal ob katholisch oder evangelisch, ist natürlich erstmal eine Gemeinschaft von Menschen, die irgendwie an Gott glaubt und die versucht, diesem Jesus zu folgen, so. Und die Werte, die der uns mit auf den Weg gegeben hat, das ist halt eben sozusagen in jedem Menschen, der dir begegnet, egal wo die Person herkommt, wie sie aussieht, wie alt sie ist und so weiter und so fort, welche sexuelle Identität sie hat, in jedem Menschen ist Gott zu finden. So. Und deshalb sind die grundlegenden Werte von Kirche eigentlich erstmal Liebe und die Frage, wie kann ich diese Liebe Gottes in meinem Leben spüren und weitergeben. So, das sind die großartigen Werte, die eigentlich die Basis sind und die Herausforderung heute ist quasi zu überlegen, was heißt das im 21. Jahrhundert, wenn wir uns an diesen Worten Jesu messen lassen wollen. Das gelingt manchmal mehr, mal weniger gut und hängt immer so ein bisschen davon ab, mit wem man da auch gerade unterwegs ist, glaube ich.
Ja, ich glaube, auf den Konflikt sollten wir gleich auch nochmal eingehen. Aber erstmal, du hast ja gerade gesagt, der große Hauptwert quasi der Kirche ist Liebe. Und wenn Leute zum Beispiel, jetzt kommen wir auf das Thema von den Missbrauchskandalen hören, würden die das ja erstmal nicht mit Liebe, sondern mit einer großen Boshaftigkeit in Verbindung bringen. Und ich denke, jeder hat auch von diesen Skandalen gehört. Hast du da irgendwas gemerkt? Also diese Missbrauchsskandale, die haben ja eine große Geschichte. Die sind ja jetzt nicht nur in den letzten 10 Jahren aufgetreten. Die gab es ja schon davor. Aber das hat ja in letzter Zeit ziemlich Welle geschlagen. Hast du davon irgendwas gemerkt? Und fällt es dir jetzt irgendwie auch schwerer, quasi diese Message nach draußen zu tragen?
Also schwerer fällt es mir dadurch eigentlich gar nicht, sondern fast leichter, weil ich glaube, dass die Message einfach krass viel aktueller dadurch nochmal geworden ist. Weil ich glaube, und das ist ja ganz wichtig, wenn wir über Missbrauchsfälle sprechen, reden wir nie von Liebe, sondern wir reden davon, dass Macht missbraucht wird und dass sich Menschen über andere Menschen stellen, indem sie untergebene Kinder und Jugendliche Schutzbedürftige missbrauchen. So. Und das hat eben halt an dieser Stelle nichts mit dem zu tun, was Liebe meint. Liebe heißt ja, dass Menschen sich gegenseitig anvertrauen. So. Das widerspricht sich an der Stelle ja komplett und total. Und ich glaube, dass sich schon ganz, ganz viel verändert hat in den letzten Jahren. Schon alleine, wenn ich jetzt auf die Zeit gucke, in der ich im Dienst bin oder auch in der ich in der Ausbildung war. Das sind Zeiten, in denen wir krass sensibilisiert worden sind für das Thema, in denen wir Schulungen mitgemacht haben, in denen wir immer und immer wieder geguckt haben, wo sind Grenzen anderer, wo sind aber auch meine Grenzen so, die ich dann anderen Menschen setze, wenn sie auf mich zukommen. Und ich glaube, dass wir da viel, viel sensibler insgesamt geworden sind als Gesellschaft, aber auch als Kirche irgendwie zu sagen, es gibt die Grenzen des anderen, die sind absolut zu respektieren und zu akzeptieren, die sind nicht zu hinterfragen. So, und auch das, wenn ich das tue, Grenzen setze und Grenzen akzeptiere, dann hat das auch was mit Liebe zu tun und damit, dass ich im anderen halt eben ein gleichwertiges Gegenüber erstmal erkenne, so.
Also ich habe gerade eben rausgenommen, es gibt Präventionsprogramme und es gibt Workshops, Seminare. Kannst du dazu vielleicht noch was erzählen?
Also vielleicht ganz persönlich von mir, wie gesagt, in unserer Ausbildung war das Thema immer wieder da, ganze Wochenenden, die um das Thema Machtmissbrauch, sexueller Missbrauch gingen, die das Ganze historisch aufgearbeitet haben, aber auch eben mit der Frage, wie gehen wir da heute mit um? Und in der Kirche ist es so inzwischen, dass jeder Mitarbeitende ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis in regelmäßigen Abständen vorlegen muss und es Präventionsschulungen gibt, je nachdem, inwieweit man regelmäßig Kontakt mit Kindern und Jugendlichen hat, sind die von einem Tag bis hin zu mehreren Tagen. Meine Präventionsschulungen waren damals 3 oder 4 Tage. Ich weiß es jetzt gerade schon gar nicht mehr. Es ist schon wieder ein bisschen her. Das war die allererste, die ich gemacht habe. Und die werden auch immer wieder aufgefrischt mit unterschiedlichen Themen. Und auch die ehrenamtlichen Mitarbeitenden und Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, müssen diese Basisdinge leisten. Sprich auch, ein ehrenamtlicher leitender Mensch bei uns in der DPSG, bei den PfadfinderInnen, muss, wenn er als LeiterInnen anfängt, ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen, diese Präventionsschulungen besuchen und die auch regelmäßig auffrischen, sodass wir immer wieder zumindest so ein kleines Backup haben, ist die Person möglichst sensibel für das Thema, gibt es keinerlei Vorstrafen und bei diesen Präventionsschulungen geht es ja ganz grundsätzlich darum, ein Netz zu weben, um es MissbrauchstäterInnen so schwer wie möglich zu machen, an dieser Stelle aktiv zu werden. Und aber auch zu erkennen, wo gibt es vielleicht auch Kinder und Jugendliche, die gar nicht im Jugendverbandskontext, sondern im häuslichen Bereich Gewalt und Missbrauch erleben. So. Und da sind wir, glaube ich, insgesamt auf einem erstmal sehr, sehr guten Weg. Da ist immer noch viel Luft nach oben natürlich, so klar, ja. Aber
Also du scheinst da sehr offen zu sein. Hast du auch vielleicht mal mit Kollegen gesprochen, wie die damit umgehen? Sind die genauso offen? Gibt es da auch vielleicht regionale Unterschiede, wo vielleicht mehrere Missbrauchsfälle auf einmal waren? Oder wie gehen Kollegen von dir damit um?
Das ist eigentlich so, dass ich sagen würde, dass der Großteil da eigentlich total hintersteht und das gar nicht groß in Frage stellt. Es gibt schon mal Einzelne, die sagen, warum muss ich das jetzt tun? Und dann erklärt man das nochmal so. Und manche sind dann einsichtig, manche auch nicht. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich möchte das partout nicht vorlegen. Dann heißt das halt für uns aber auch ganz konkret, dann ist eine Mitarbeit im ehrenamtlichen Kontext an dieser Stelle nicht möglich. So, das sind die Voraussetzungen quasi, dass man sich gemeinsam auf einen Weg macht. Und ich glaube, spätestens in dem Augenblick, wenn Menschen merken, dass trotz dieser ganzen Präventionsmaßnahmen immer noch Missbrauchsfälle ja auch heute passieren, so, dass sich dann Menschen nochmal die Frage stellen, ist es nicht doch sinnvoll, sich dieser Frage nochmal anders zu stellen? Und es geht ja gar nicht darum, dass diejenigen, die so eine Schulung besuchen und ein Führungszeugnis vorlegen, unter einen Generalverdacht gestellt werden, sondern es geht tatsächlich darum, wirklich zu sensibilisieren und zu sagen, wir haben als Kirche und als Gesellschaft eine große, große Verantwortung für Kinder und Jugendliche, dass die geschützt und wohlbehütet aufwachsen können, und die müssen wir an dieser Stelle einfach wahrnehmen.
Also sind diese Seminare, diese Fortbildungen, sind die freiwillig oder müssen die gemacht werden? Hat das Folgen, wenn man sie nicht macht?
Genau, im kirchlichen Kontext für hauptamtliche Mitarbeiten ist es Pflicht. Das würde im Zweifelsfall zu einer Entlassung führen, wenn man sagt, man macht es nicht. Also das ist eine Anweisung des Dienstgebers, des Bistums Essen bei mir in diesem Fall. Und im ehrenamtlichen Kontext wäre es halt quasi genauso. Ein Mensch, der bei uns als LeiterIn unterwegs ist, muss diese Schulung vorweisen und muss den Nachweis aus dem erweiterten Führungszeugnis nachweisen. Ansonsten würde das dazu führen, dass eine Zusammenarbeit nicht denkbar ist.
Okay, jetzt haben wir ziemlich viel über LeiterInnen und deine KollegInnen gesprochen. Wie kommt das denn jetzt, um das Hauptthema, auf das Hauptthema zu kommen, bei jugendlichen Menschen an? Und vor allem in der Jugend sind ja solche Themen auch sehr polarisierend, und ich glaube, die gehen damit auch anders um. Spricht man mit denen viel darüber? Oder ich meine, es ist ja auch, vertrauen die auch wirklich noch wie früher? Weil oft kann es ja auch sein, wenn man überall in den Medien hört, dass man auch einfach nicht mehr den Mitarbeitenden, Menschen vertraut und ihn nicht mehr so eine Bindung hat wie früher. Erlebst du irgendwas in der Art, oder wie geht man damit um?
Ich glaube, dass das gerade eine sehr sensible Situation an der Stelle ist. Ich habe selber lange in einer Pfarrei in Bochum gearbeitet, wo kurz nachdem ich weg war, rauskam, dass lange dort ein pensionierter Priester gewohnt hat, der mit Missbrauchsfällen in Verbindung gebracht wurde. Das ging damals auch groß durch die Medien. Und wo dann die Frage auch war, wieso wussten Verantwortliche im Bistum Essen davon und warum hat dieser Mensch trotzdem eben mit Kindern und Jugendlichen weiter zusammengearbeitet. Das ist natürlich eine Situation, wo Vertrauen zutiefst erschüttert wird, weil Menschen, die Teil dieser Gruppe von Glaubenden, von Suchenden sind, sagen, warum hat man uns an dieser Stelle nicht geschützt? So, warum gab es weiterhin diese Möglichkeit, dass dort hätten Fälle passieren können? So, und das aufzufangen ist eine Riesengeschichte und auch echt schwer, weil ich es zutiefst selber verstehen kann. Würde mir nicht anders gehen, wenn ich in der Situation wäre. Ich glaube schon, dass Kinder und Jugendliche insgesamt auch ein waches Gespür dafür haben, wem kann ich vertrauen, wem kann ich nicht vertrauen. Kinder und Jugendliche gehen natürlich erstmal mit einem Grundvertrauen auf andere Menschen zu, aber sind an der Stelle, glaube ich, auch inzwischen gut sensibilisiert, eben die eigenen Grenzen aufzusetzen. Das ist ganz wichtig und das ist gut. So, ich persönlich habe das in meinem Kontext noch nicht erlebt, dass es große Anfragen gab nach dem Motto, du bist Priester, so müssen wir jetzt Angst vor dir haben. Im Gegenteil, ich nehme es in meinem Kontext eher so wahr, dass ich mich ganz oft frage, wenn Kinder gerade auf einen zukommen, so, geht das jetzt? Und wo setze ich da die Grenze, um nicht von außen etwas zu suggerieren, was ich nicht will an dieser Stelle? Also beispielsweise am Lagerfeuer, wenn man abends in der Jurte sitzt und sich ein Kind nebeneinsetzt, das ja erstmal nichts Schlimmes, das, so, die Bank ist da, wenn sich dieses Kind an mich anlehnt, würde ich aber aus heutiger Sicht ganz klar sagen, geht nicht, so, weil ich mich dabei unwohl fühle, weil ich das Gefühl habe, da kommt mir ein Kind gerade zu nah und das können von außen Menschen anders verstehen, dass ich dieses Kind von mir abhängig mache an dieser Stelle. Insofern würde ich dieses Kind dann eben bitten, so, setz dich auf deinen Platz, ich bleibe auch auf meinem. Das kann man ja auch nett machen. Und dann wird dieses Vertrauen, glaube ich, an dieser Stelle sogar nochmal eher aufgebaut, weil Menschen wahrnehmen, okay, da ist jetzt jemand, der auch selber eben sagt, das sind meine Grenzen und achte die bitte auch. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schon immer wieder eine krasse Herausforderung, mit dieser Frage unterwegs zu sein, wenn Menschen auf einen zukommen und sagen, wie geht das? Wie kann das sein, dass in einer Vereinigung von Menschen, die halt eigentlich für was ganz anderes stehen, solche Dinge passieren und immer wieder passieren?
Würdest du auch deswegen sagen, ist quasi die Polarisierung nicht nur wegen zum Beispiel des Zölibats, sondern auch dadurch, dass man ja durch den Priester, also mit dem Priester eine bestimmte Verbindung hat, was man in anderen Berufen vielleicht nicht hat. Also es ist ja ein ganz besonderer Beruf und glaubst du auch deswegen ist das nicht nur eine Machtausnutzung, sondern auch eine Vertrauensausnutzung, weil ich denke, sonst könnte man ja auch einfach die Gemeinde wechseln, dass sich die meisten Gemeindemitglieder oder Mitgliederinnen in einer Gemeinde wohlfühlen.
Ja, ich glaube, mit dem Zölibat hat das gar nicht viel zu tun, weil aus meiner Sicht Missbrauch und Zölibat zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe sind, weil es ja auch genug Menschen gibt, die einfach so als Single leben. Genau, deshalb ist das, glaube ich, gar nicht so das Thema, sondern die Erfahrung von Menschen, dass eigentlich seelsorgende Menschen und wenn wir jetzt in das klassische Kirchenbild gucken, dann halt eben auch vor allem Priester diejenigen sind, die an den sehr emotionalen Schnittstellen des Lebens Menschen zur Seite stehen. Sprich, wenn ein Kind geboren wird, wenn es getauft wird, wenn jemand heiratet, wenn ein Mensch sehr schwer krank ist, wenn jemand stirbt, wenn jemand beerdigt werden muss. Das sind alles die Punkte im Leben, die krass emotional sind und wo Menschen sich nach anderen Menschen sehnen, denen sie vertrauen können. So. Und in solchen Situationen ist man natürlich als Seelsorgender total häufig. So. Und wenn dieses Vertrauen in einen gesetzt wird, ist das natürlich auch eine riesengroße Verantwortung an der Stelle, dieses Vertrauen eben halt nicht zu missbrauchen, sondern es anzunehmen und so als Geschenk einfach mitzunehmen. Und wenn Menschen heute dieses Vertrauen in eine andere Person setzen, ist es ja ganz, ganz klar, dass sie gerade dann, wenn sie hören, in dieser Berufsgruppe, in dieser Gruppe von Menschen gibt es signifikant hohe Zahlen von Missbrauchsfällen, dass dieses Vertrauen dann im tiefsten erschüttert ist und dann natürlich auch die grundsätzliche Frage stellt, kann und will ich diesen Menschen eigentlich überhaupt weiter vertrauen? Denn man guckt ja jedem immer nur auch vor den Kopf, man weiß es ja nicht. Es ist ja nicht so, dass man irgendwie ein Gespür dafür entwickeln kann, irgendwie wer ist jetzt MissbrauchstäterIn, sondern gerade die in dem Bereich unterwegs sind und andere Menschen missbrauchen, sind ja sehr häufig die total sozial kompatibel sind und die einen guten Draht zu anderen Menschen haben und dadurch ihre Strategien haben, um sich anderen Menschen auch irgendwie, also mit denen auf den Weg zu kommen an dieser Stelle. So. Und das macht es noch schwieriger, dieses Vertrauen wirklich so aufzubauen und zu halten.
Möchtest du an dieser Stelle vielleicht irgendwie sagen, an wen man sich wenden kann oder wo man hingehen kann, wenn man merkt, da ist irgendwas komisch und ich fühle mich nicht mehr wohl oder vielleicht auch schon betroffen ist?
Es gibt im Bistum Essen die Präventions- und die Missbrauchsbeauftragten, die Interventionsbeauftragten, Menschen, an die man sich wenden kann, wenn man Opfer eines Vorfalls von sexualisierter Gewalt geworden ist, mit denen man dann erstmal sprechen kann und schauen kann, wie gehen wir damit um, wird das Ganze zur Anzeige gebracht und so weiter. Denn das ist ja ganz klar, so ein Fall anzeigen kann immer nur eigentlich die Person, die betroffen ist von sexualisierter Gewalt. Und dabei sich begleiten zu lassen und erstmal jemanden zu haben, der einem zuhört und gemeinsam dann überlegt, wie kriegen wir diese Situation irgendwie gut in den Griff und wie schaffen wir es auch, dass die Person, die da jetzt an dieser Stelle übergriffig war, auch klar Grenzen aufgezeigt bekommt. Da gibt es ja auch nochmal sehr große Unterschiede zwischen Grenzverletzungen und wirklichem sexuellen Missbrauch, so dass da die rechtlichen Regelungen ja auch nochmal unterschiedlich sind. Insgesamt ist es natürlich erstmal so, dass die Kirche an sich ja kein wirkliches Recht sprechen kann. Sie kann Menschen aus dem Dienst entlassen, aber für die Rechtsprechung ist natürlich erstmal der deutsche Staat zuständig an dieser Stelle. Aber es gibt eben auf Bistumsebene diese Menschen, an die man sich da vertrauensvoll wenden kann. Als ein Beispiel nochmal bei uns im Jugendverband in der DPSG ist es so, dass wir auch eine Referentin haben, die genau diesen Themenbereich quasi abdeckt und dann die sich betroffene LeiterInnen, Kinder und Jugendliche an dieser Stelle eben auch wenden können, um dann gemeinsam zu schauen, wie kann das weitergehen.
Und wie hast du vielleicht auch Berichte gehört, dass quasi dann so eine Vertrauensverletzung war, dass es auch schwierig ist, quasi die, weil ein Priester ist ja oder eine mitwirkender Mensch im einem Bistum oder in einer anderen kirchlichen Einrichtung, ist ja oft auch die Identitätsperson oder quasi mit dem man auch Glauben verbindet, dass man da auch ein gestörtes Verhältnis irgendwann zu seinem eigenen Glauben entwickeln kann, wenn man von solchen Fällen hört?
Ich glaube, an dieser Stelle unterscheiden Menschen nochmal deutlich zwischen der Kirche wirklich jetzt nochmal als dem, was man immer so Institution nennt, und zwischen dem eigenen Glauben. Ich habe schon das Gefühl, dass die Frage nach Glauben, nach Sinn und nach dem Ursprung des Lebens und nach dem Ziel des Lebens und so weiter, dass das erstmal in jedem Menschen unabhängig von solchen Erfahrungen da ist. Trotzdem ist es natürlich so, das würde ich auch glauben, dass jeder Mensch ein gewisses Urvertrauen mitbringt, was durch solche Vorfälle natürlich immens erschüttert wird, immer und immer wieder. Und selbstverständlich erlebe ich sehr regelmäßig und auch nachvollziehbarerweise, dass Menschen sagen, wenn dieses Vertrauen, das ich in Kirche setze, immer und immer wieder so erschüttert wird, dann stelle ich mir natürlich irgendwann die Frage, ist das ein Verein, ist das eine Gruppe, ist das eine Gemeinschaft, auf die ich wirklich weiter vertrauen kann und will, oder entferne ich mich dann bewusst, unbewusst immer weiter von dieser Gemeinschaft, bis ich irgendwann sage, ich lebe meinen Glauben für mich. Wie gesagt, das kann ich an ganz, ganz vielen Stellen einfach total nachvollziehen und glaube, dass der Weg, der da vor Kirche liegt, einfach noch ein großer ist. So.
Das ist eine ganz gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Und zwar stelle ich mir persönlich das oft relativ schwierig vor, als Kirche oder als kirchliche Einrichtung untersteht man ja, also als katholische kirchliche Einrichtung, untersteht man immer noch dem Vatikan. Und ist es dann schwierig, beziehungsweise was für einen Spielraum hat man dann, Entscheidungen anzufechten, beziehungsweise darf man das, bekommt man da böse Blicke von? Weil jetzt zum Beispiel ein anderes Thema, die Frage, ob homosexuelle Menschen zum Beispiel in der Kirche heiraten dürfen, das wurde ja von vielen Kirchen unterschiedlich behandelt. Es wurden, wenn ich zum Beispiel durch, ich wohne auch in Bochum, durch Bochum laufe, sehe ich auch an ganz vielen Kirchen LGBTQ-Flaggen zum Beispiel hängen. Hat man da Spielraum, wie man sich dazu positioniert?
Die Frage ist immer, wie viel Spielraum man sich natürlich auch nimmt. Es gibt natürlich Menschen, die sehr strikt sagen, das, was aus Rom kommt, das ist absolut 100.000-prozentig verbindlich für mich. Selbst das Kirchenrecht so sieht erstmal vor, dass die letzte Instanz, die jeder Mensch hat, immer das eigene Gewissen ist. Und ich glaube, und das war auch die Erfahrung, ich finde es gut, dass du das nochmal einbringst, diese Geschichte, als der Vatikan nochmal gesagt hat, nein, eine Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften ist nicht vorstellbar. Das fand ich sehr beeindruckend, wie Kirchen, wie Gemeinden an dieser Stelle sehr eng beieinander standen und gesagt haben, so, Und das ist nicht die Realität, die wir erleben und in der wir leben wollen. Also das ist nochmal ganz akut die Frage. So, wir haben das vorhin am Anfang einmal kurz angeteasert, die Frage nach der Liebesbotschaft von Kirche. Und da würde ich halt beispielsweise sagen, ist es ganz eindeutig so, ist die Übersetzung dieser Botschaft, die Jesus den ChristInnen mit auf den Weg gegeben hat, ins Heute hinein nicht angekommen. Weil es ja eigentlich erstmal nichts Schlechtes sein kann, wenn Menschen sich lieben, diese Liebe auch zu segnen und dass Gott diesen Menschen zusagt, ich gehe mit euch mit und stütze euch auf diesem Weg. Und ich fand es großartig und total mutmachend, dass es da diese vielen, vielen Menschen gab, die gesagt haben, wir leben selbstbewusst unser Christsein und gehen in einen Dialog an dieser Stelle mit Rom rein. Natürlich muss man damit leben, das habe ich selber auch schon erfahren, dass es auch Menschen gibt vor Ort in Gemeinden, die damit nicht so d'accord sind und die dann entweder sich persönlich beschweren oder aber auch, es gab mal einen Menschen, der sich per Mail bei mir gemeldet hat und dann daraufhin drohte, er würde einen Brief an den Vatikan schreiben, um dem mal zu erzählen, was ich so tue. So, ich würde an dieser Stelle halt eben sagen, ich habe ein sehr reines Gewissen, weil ich das tue, was ich mit meinem Gewissen und mit dem vereinbaren kann, was ich als Mensch, der versucht, seinen Glauben zu leben, irgendwie damit vereinbaren kann. So, und das muss, glaube ich, auch gar nicht immer allen gefallen. Es war mal eine riesengroße Stärke von katholischer Kirche, sich in die Kultur hineinzugeben, in der man gerade ist und zu schauen, was sind die Zeichen der Zeit, so wie leben Menschen heute und wie können wir darauf aus dem Glauben heraus antworten. Und diese Antworten können ja in unterschiedlichen Teilen der Erde auch ganz unterschiedlich eigentlich erstmal ausfallen. Und insofern glaube ich, wäre es gut, wenn wir da irgendwann hinkämen und auch sehr bald hinkämen, zu erkennen, dass wir beispielsweise für unsere Regionen hier im Ruhrgebiet, in Deutschland, aber insgesamt an manchen Stellen nochmal andere Formen des Glaubenlebens brauchen und eigentlich schon praktizieren. So, das ist ja auch ganz spannend. Als die Fahnen aufgehängt wurde, hat niemand nach Erlaubnis gefragt, sondern das haben Menschen einfach getan, um Zeichen zu setzen. Und ja, das finde ich sehr, 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 sehr schön und mutmachend.
Ich glaube, wir haben jetzt einen relativ guten Abschluss gefunden. Aber möchtest du noch irgendwas sagen?
Ich würde an dieser Stelle tatsächlich nur noch einmal versuchen, eine Lanze dafür zu brechen, dass es total wichtig und gut ist, wenn Menschen in der Kirche sind, die sich als Menschen verstehen, die irgendwie halt nach Gott fragen in ihrem Leben und auch bereit sind, kritisch Rückfragen an Kirche zu stellen. Und das auch sehr laut zu tun. Gerade junge Menschen können das, hoffe ich, gut an vielen Stellen. Ich nehme das im Jugendverband häufig so wahr. Und ich finde, das ist wichtig, um Kirche halt voranzubringen und Kirche nicht denjenigen zu überlassen, die es alles so haben wollen, wie es entweder vor 100 Jahren war oder wie es eigentlich noch nie war, wie man sich es aber schon immer erträumt hat. So. Und deshalb ist es ganz, ganz spielentscheidend, die Stimme von Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen an dieser Stelle sehr, sehr laut und deutlich zu machen.
Okay. Das waren schöne Schlussworte. Also mir hat das Gespräch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt etwas gelernt. Ihr habt vielleicht auch neue Perspektiven entdeckt. Und ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge insgesamt sehr gut gefallen. Ihr könnt uns auf Instagram finden, Salon5_, oder ihr könnt euch unsere App runterladen, Salon5, oder auf die Webseite gehen. Egal, wo ihr seid, ich sag mal, wir wünschen euch noch einen schönen Tag und bis bald.
Macht's gut.